Ein Grüß Gott an alle Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Österreich und Südtirol, sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute: Gotteserfahrung, der zweite Teil. Die wahre Erkenntnis Gottes stammt nicht aus Büchern, sondern aus geistlicher Erfahrung. Daran erinnerte Papst Benedikt XVI. Bei einer Audienz über Simeon, den neuen Theologen, im Jahr 2009. Und weiter sagte der Heilige Vater damals: Für Simeon stellt diese Erfahrung der göttlichen Gnade kein außergewöhnliches Geschenk für einige wenige Mystiker dar, sondern ist die Frucht der Taufe im Leben eines jedes ernsthaft bemühten Gläubigen. Soweit das Zitat. Und genau um dieses Thema der Gotteserfahrung geht es auch bei uns heute. In einer zweiteiligen Reihe befassen wir uns damit und heute ist der zweite Teil dazu. Eingeladen haben wir bei uns den spanischen Karmelit, Pater Antonio Sagaroy aus Innsbruck, der viele geistliche Bücher auch herausgegeben hat, vor allem über Karmelheilige, auch viele Exerzitien gibt, unter anderem auch zu diesem Thema. Grüß Gott, Pater Antonio.
Grüß Gott, Frau Kuhn.
Wir haben beim letzten Mal schon damit angefangen. Zu Beginn Ihres Vortrags halten Sie auch einen kurzen Rückblick, damit niemand was verpasst. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, das letzte Mal versuchte ich, manche Akzente zu setzen, und zwar in der Hoffnung, einige Schritte zu Gottes Erfahrung zeigen zu können. Wir erinnerten uns an die Möglichkeiten und an die Grenzen des Menschen. Der Mensch hat ja die Fähigkeit, mit Gott in Kontakt zu treten. Wir sprachen auch von einigen Momenten, die wichtig sind bei der Gotteserfahrung. Suchen, begegnen, umdenken etwa. Auch manche Schwierigkeiten kamen zur Sprache. Ausweichen zum Beispiel ist eine Schwierigkeit. Einen Grundgedanken, den ich damals sagte, möchte ich zu Beginn nochmals wiederholen. Wer Gott erfahren will, muss bereit sein, sich überraschen zu lassen. Gott kommt uns zwar entgegen, aber er kommt uns nicht immer entgegen entsprechend den üblichen Formen. Er kommt uns auch nicht immer entgegen zu einer bestimmten Zeit. Oder erwartet nicht immer auf eine innere Einstellung in uns. Die Orte, die Formen der Gotteserfahrung können und sind sehr vielfältig. So wie der Alltag eines Menschen auch verschieden ist von dem Alltag anderer Menschen. Gott überrascht uns Menschen, vorausgesetzt, dass wir uns von ihm überraschen lassen. Das heißt, vorausgesetzt, dass wir nicht so fixiert auf Formen, Zeiten oder Gefühlsstimmungen sind, dass wir dadurch blind werden für alles, was um uns geschieht, in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserem Umfeld. Gottes Erfahrung geschieht, ich würde sagen, meistens in Lebenssituationen, in denen wir damit nicht rechnen. Wir sind vielleicht enttäuscht oder desorientiert, manchmal müde, manchmal kraftlos, beschäftigt mit ganz anderen Dingen, zerstreut in Gedanken. Gern denke ich an die Gestalt des großen Propheten Elia, der eines Tages enttäuscht ist. Von ihm lesen wir im ersten Buch der Könige: Er selbst ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginstenstrauch und schlief ein. Wenn wir den Text weiterlesen, erfahren wir, dass er in der Kraft dieser Speise, das kommt dann der Engel zu ihm, einfach bis zum Gotteswerk Horeb geht und dort in eine Höhle ging. Da vernahm er eine Stimme, die ihn zurief: Was willst du hier, Elia? Komm heraus und stell dich auf dem Berg vor dem Herrn, sagte Gott zu ihm. Ich unterstreiche das Wort herauskommen. Ich unterstreiche das Wort, sich schutzlos vor dem Herrn zu stellen. Diese Schritte bedeuten für mich oder sind für mich ein Zeichen des Vertrauens. Dies ist aber möglich nur entsprechend dem Vertrauen zu Gott, das ich im Laufe der Zeit gewonnen habe. Und vielleicht fragen sich manche, warum ich mit dieser Bibelstelle beginne. Dieser kurze Bericht führt uns vor Augen, unsere Neigung auch vor Gott, also nicht nur vor Menschen, Zonen aufzusuchen, die uns Schutz bieten können. Ja, wir suchen Zonen auf, um uns zu schützen. Und zwar so, dass wir nicht ganz ausgeliefert sind. Ob es aus Angst, aus Respekt dem anderen gegenüber oder ob es aus Mangel an Mut geschieht, muss jetzt nicht näher erklärt werden. In der Bibel lesen wir aber von solchen Situationen. Manchmal handelt es sich um Ablenkungsmanöver, in denen wir uns auf das Wort des Herrn nicht ganz einlassen. Es gäbe genug Bibelstellen, die davon berichten. Ein anderes Mal kann die Erledigung irgendeiner religiösen Handlung sein, die uns Schutz zu bieten scheint, und manchmal ist eine gewisse innere Distanz, die wir zu Gott halten, für den Fall, dass es uns vielleicht eines Tages zu eng wird. Ich denke auch bei diesen Schutzzonen an die soziale Rolle, an das Amt, an den Posten. Es ist nicht leicht, herunterzusteigen im Leben. Es handelt sich oft um Kleinigkeiten und Gebräuche und Meinungen. Vielleicht fehlt uns manchmal die Bereitschaft, herunterzusteigen als Vorstufe zur Begegnung. Gottes Erfahrung setzt aber voraus, dass wir Vertrauen investieren und die Schutzzonen hinter uns lassen. Da Teresa von Avila uns ersucht, die Dinge des Geistes in Weite und Größe zu betrachten, möchte ich auch darauf hinweisen, dass die Wege Gottes sehr verschieden sein können. So dass es Fälle gibt, zum Beispiel, in denen wir uns von den Schutzzonen befreien sollen. Und genauso gibt es Fälle, in denen Ereignisse und Situationen des Lebens uns diese Schutzzonen Schritt für Schritt wegnehmen. Ich erinnere zum Beispiel an das Buch Hiob. Schritt für Schritt verschwinden aus seinem Leben Bereiche und Werte, die ihm so viel Sicherheit gegeben haben. Unheil erlebt er das ich zeige als Verlust von Hab und Gut oder in denen er den Tod seiner Kinder erlebt oder die Krankheit beziehungsweise Freunde, die ihn trösten wollen, reden an ihm vorbei. Am Ende sehen wir, er wird sogar von seinen engsten Vertrauten und Bekannten verlassen. Und er steht vor Gott ohne Werte, ohne Titel, ohne Aufgaben, die ihm Schutz bieten können. Und am Ende kann er sagen, es lohnt sich, bei Jahwe zu bleiben. Es lohnt sich, sich auf Gott einzulassen, ohne Wenn und Aber. Bei Hiob gewinne ich den Eindruck, dass er nicht selbst die Schutzzonen verlässt oder verlassen muss, sondern ihm werden die Schutzzonen Schritt für Schritt weggenommen. Das Leben kann uns von vielen Zonen befreien und uns öffnen für diese unmittelbare Begegnung mit Gott. Positionen, fromme Gebräuche oder Übungen, Normen und Vorschriften können für uns unter Umständen eine Mauer sein, hinter der wir uns absichern und schützen wollen, wenn wir in Kontakt mit Gott treten. Wenn es so ist, sind wir aufgefordert, dies alles hinter uns zu lassen. Wenn es so ist, werden Engpässe des Lebens uns eines Tages dies alles ersticken, sodass die Mauer fällt und wir vor Gott treten können ohne Schutz oder ohne Regenmantel. Und in der Zwischenzeit wird unser Vertrauen zu Gott wachsen und reifen. Ja, wir werden uns auf Gott und nicht auf unsere Mauer oder auf unsere Höhle wie beim Propheten Elia verlassen. Das ist eine wichtige Basis für die Begegnung mit Gott, für diese Gotteserfahrung. Ich verlasse mich auf Gott, nicht auf diese Mauer, die ich aufbaue. Eines muss man allerdings annehmen, und das werden wir von Tag zu Tag immer deutlicher erfahren. Bei der Gotteserfahrung geht es um Gott, nicht um den Menschen. Das Geschehen kreist um Gott. Und diese Begegnung aus der Erfahrung Gottes hat nämlich verschiedene Akzente. Bei manchen Personen geht es darum, dass sie zuerst Gott, die Größe Gottes oder Gottes Erbarmen entdecken, begreifen und bejahen. Später sehen sie dann das eigene Leben und die eigene Situation im Lichte Gottes. Wo der Mensch sich auf diesen Gott einlässt, auf diese Begegnung, auf diese Erfahrung mit Gott einlässt, dort entsteht eine Heilsgeschichte, die mit der Zeit nämlich Folgendes sichtbar macht. Wer ist Gott? Wie ist dieser Gott, mit dem ich lebe? Zugleich sehen wir, wer ist der Mensch und wie ist der Mensch? Und noch eine dritte Sache wird mir bewusst. In welchem Rahmen spielt sich diese Geschichte ab? Das sind für mich drei sehr wichtige Momente. Und hier würde ich die Zeichen der Zeit betonen. Die Zeichen der Zeit sind nicht nur eine Herausforderung, sondern sie können auch eine große Botschaft für uns beinhalten. Etwa als Weg, Gottes Erwartungen zu entdecken. Oder als Aufforderung, Gottes Botschaft entsprechend diesen Zeichen der Zeit zu übersetzen. Es war die große Aufgabe des Glaubens, die große Aufgabe der Kirche, die große Aufgabe des Ordenslebens, die Botschaft des Evangeliums zu übersetzen in die Sprache der jeweiligen Zeit. Ich erinnere an die Geschichte des Ordenslebens etwa. Unsere Gründer haben den Mut gehabt, in der konkreten Situation, in der sie gelebt haben, einige Aspekte des Evangeliums als charismatische Sendung zu leben und auch ins Rollen zu bringen. Die steht heute vor uns als ein Reichtum für den Glauben und als Zeichen der Lebendigkeit des Geistes in den verschiedenen Momenten der Geschichte. Heute spricht Gott zu uns auch durch die Zeichen der Zeit. Und diese Erfahrung Gottes, die uns zeigt, wer Gott ist, wie Gott ist, wer ist der Mensch oder wie ist dieser konkrete Mensch, diese Erfahrung Gottes bringt uns Menschen in Bewegung. Leben aus der Kraft der Begegnung mit Gott hat mit Wahrhaftigkeit zu tun. Davonlaufen, ausweichen aus Angst, um die eigene Haut zu retten, ist kein sinnvoller Schritt. Nicht die eigene Person oder die eigene Haut steht im Vordergrund als Motivation, sondern Gottes Impulse. Manchmal entsteht aus dieser Gotteserfahrung eine Bewegung der Hoffnung und der Erneuerung. Der Mensch weiß sich von Gott angenommen. Er kann von Neuem beginnen. Er kann seinem Leben eine neue Richtung geben. Aber sehr oft entsteht eine Bewegung, die sich zeigt als Sendung oder als Auftrag.
Heute geht es bei Radio Horeb und Radio Maria um das Thema Gotteserfahrung. Heute der zweite Teil mit Pater Antonio Sagadoi aus Innsbruck.
Wenn ich diese Bewegung betone, will ich damit sagen, Gottes Erfahrung ist nicht das Ziel, sondern der Beginn eines Weges der Verwandlung. Ich betrachte die Gotteserfahrung als einen Weg der Verwandlung des Menschen. Hier entdeckt nämlich der Mensch, wer er ist. Und hier wird ihm das Entgegenkommen Gottes auch bewusst. Hier sieht er das Wirken Gottes. Und hier erfährt er auch die Dynamik der Gottesbegegnung. Der Weg mit Gott ist ein Weg der Befreiung und der Heilung. Der Mensch empfindet diesen Weg allerdings nicht immer als angenehm, sondern manchmal hat er den Eindruck, dieser Weg besteht aus Schritten der Läuterung oder aus Schritten, die ihn nahe bringen, das Loslassen. Manchmal sind Schritte, die ihn zeigen, er muss bereit sein zu verlieren. Ja, Gott kommt uns entgegen und er wirkt in uns. Und dieser Gott rechnet aber auch damit, dass der Mensch mittut. Eine Frage, die interessant sein könnte, was wird dann von diesen konkreten Menschen erwartet? Ich würde 4 Punkte unterstreichen. Und zwar, von diesen Menschen wird erwartet, die Bereitschaft, sich selbst zu erkennen. Die Bereitschaft, sich den daraus entstandenen Forderungen zu stellen. Die Bereitschaft, den Schwierigkeiten des Lebens nicht auszuweichen. Und die Bereitschaft, alles zu verwenden, was Gott ihnen mitgegeben hat. Ich glaube, dass diese 4 Momente sehr wichtig sind. Versuche ich ein wenig diese Punkte zu erklären. Bei der Selbsterkenntnis kann ich manches entdecken, etwa ich entdecke dabei, was Gott mir mitgegeben hat. Hoffentlich bejahe ich es aus ganzem Herzen und bin auch dankbar dafür. Ich entdecke etwa, was im Laufe der Zeit in meinem Leben zur Entfaltung gekommen ist. Was ich habe verkümmern lassen oder was sich krank entwickelt hat. Bei der Selbsterkenntnis sehe ich auch noch mehr. Auf einmal meine Licht- und Schattenseiten stehen vor mir. Beides sehe ich, Licht- und Schattenseiten, denn beides gehört zu mir. Ich entdecke bei der Selbsterkenntnis auch meine geordnete oder vielleicht ungeordnete Anhänglichkeit an Dinge, Menschen oder Werte. Und aus dieser Erkenntnis heraus muss ich den Mut gewinnen, mich den Forderungen zu stellen, um meine Haltung zu läutern, mich von Einengungen zu befreien oder sie in Ordnung zu bringen. Die Selbsterkenntnis zeigt mir auch meine Würde. Ich bin berufen, Gottes Ebenbild zu sein. Auch in der Annahme meiner Grenzen und Versagen darf ich jene Würde nicht vergessen, die ich als geliebtes Kind Gottes habe. Ich bin berufen, ein Tempel Gottes zu sein. Daraus entstehen Folgen für den Umgang mit mir bzw. mit meinen Mitmenschen, wenn ich die Würde vor Augen habe. In den Ausführungen Teresas spielt die Selbsterkenntnis eine wichtige Rolle, vor allem im Rahmen des Gebetes. Wenn die Selbsterkenntnis fehlt, meint sie, wird es kein echtes Gebet geben. Und diese Selbsterkenntnis ist nicht nur wichtig am Anfang des Weges, sondern den ganzen Weg. Demut ist also die Erkenntnis von uns selbst, von den anderen und von Gott, so wie wir in Wirklichkeit sind, ohne etwas hinzufügen oder abzuschneiden. Und Demut hängt zusammen mit der Selbsterkenntnis, ist ja die Bereitschaft, die Wahrheit zu suchen, sie anzunehmen und sich ihr zu unterordnen, egal wie viel es von uns verlangt. Demut bedeutet aber auch die freudige Annahme von den vielen Talenten und Gaben, die wir bekommen haben. Da wir sie aber bekommen haben, dürfen wir deswegen nicht stolz sein. Damit hängt zusammen die Bereitschaft, die Grenzen anzunehmen. Demut und Selbsterkenntnis hängen, wie ich gesagt habe, sehr eng zusammen. Zu einer ausgeglichenen Selbsterkenntnis zu kommen, meint Teresa, es sei sehr sinnvoll, die Gotteserkenntnis. In der Seelenburg verwendet sie einen Vergleich, ich möchte den Text zitieren: Die Demut wirkt nämlich immer wie die Biene, die im Stock den Honig bereitet, denn ohne das ist alles umsonst. Bedenken wir aber, dass eine Biene es nicht versäumt, hinauszufliegen und Blüten auszusaugen. So halte es die Seele mit der Selbsterkenntnis. Sie glaube mir und fliege dann und wann hinaus, um die Größe und Majestät ihres Gottes zu betrachten. Dort wird sie ihre Unzulänglichkeit besser entdecken als in sich selbst. Ein sehr schönes Bild. Selbsterkenntnis, sehr wichtig. Aber nicht nur um sich selbst kreisen, nicht nur um das Negative in mir kreisen. Die Biene fliegt nämlich hinaus, um Blüten auszusaugen. Und die Blüten dieser Blumen sind ein Vergleich für Gott. Auch der Mensch soll nicht nur um sich selbst kreisen, einfach auf Gott schauen, die Größe Gottes betrachten und im Vergleich zu Gott wird er auch seine eigene Unzulänglichkeit ganz anders sehen, viel ausgeglichener sehen. Die Selbsterkenntnis, ein erster Schritt, der wichtig ist, um diesen Weg der Verwandlung aufgrund der Dynamik der Gotteserfahrung zu gehen. Die Selbsterkenntnis ist allerdings nur ein erster Schritt. Es genügt nicht, sich im Spiegel anzuschauen. Wichtig ist die Bereitschaft, sich den daraus entstandenen Forderungen zu stellen, das heißt, die Schritte zu setzen, die notwendig sind. Sollte ich etwa festgestellt haben, Oberflächlichkeit in meiner Lebensgestaltung, dann steht vor mir die Einladung, in die Tiefe zu gehen. Sollte ich Zerrissenheit entdeckt haben, dann bin ich aufgefordert, die Einheit in mir zu suchen. Im Rahmen unserer Bemühung dürfen wir die Lehre des heiligen Johannes von Kreuz nicht vergessen. Er erinnert uns daran, dass der Mensch nicht in der Lage ist, sich selbst von allen zu befreien. Hier kann der Mensch erleben, dass Gott Situationen des Lebens verwenden kann, um uns zu helfen, frei zu werden. Johannes von Kreuz spricht etwa von Nacht der Sinne und Nacht des Geistes. Wir dürfen aber nicht an komplizierte Situationen denken. Der Alltag bietet den Rahmen für diese Befreiung durch Gott. Ich denke zum Beispiel an manche Engpässe im Leben, an Erfahrungen von Wüste und Einsamkeit. Ich denke an Misserfolg oder Versagen. Na, wer kennt nicht im eigenen Leben Situationen des Misserfolgs oder des Versagens? Und in all diesen Situationen könnten wir therapeutische Maßnahmen entdecken, mit denen Gott uns heilt und befreit. Dieser zweite Punkt klingt nämlich so positiv. Und ich muss ergänzen, auch wenn dies alles so positiv klingt, kann es der betreffende Mensch ganz anders erleben. Durch die Freiheit etwa von so vielen Werten, die der Mensch Kraft der eigenen Bemühung und des Mitwirkens Gottes erfährt, erlebt er eine Art innere Leere. Und hier eine Frage, ob jeder Mensch dies alles verträgt und aushält? Der Mensch wird frei von manchen Anhänglichkeiten. Es ist egal, ob es sich um weltliche oder fromme Anhänglichkeiten handelt. Allerdings, dieses Freiwerden von all diesen Anhänglichkeiten schafft eine ganz andere Situation in Menschen. Je mehr Licht in mir ist, desto besser entdecke ich meine Licht- und Schattenseiten. Dadurch kann ich an Wahrheit und Demut gewinnen. Die Frage ist nur, ob ich so viel Wahrheit vertrage. Viele Menschen beginnen diesen Weg, doch einige gehen nicht weiter, weil sie nicht mehr Wahrheit zulassen. Mit zwei sehr anschaulichen Bildern erklärt Johannes von Kreuz dieses Hindernis im Leben vieler Menschen. In der Liebesflamme erklärt er, warum nur wenige Menschen zu dieser Stufe der Gotteignung gelangen. Ich zitiere: Dazu muss man wissen, dass es nicht deshalb ist, weil Gott wollte, dass es von diesen erhabenen Geistern nur wenige gebe, wo er doch vielmehr wollte, dass alle vollkommen wären, sondern weil er nur wenige Gefäße findet, die ein so hohes und erhabenes Wirken aushalten. Deutlich gesagt, nur wenige Gefäße, ein Bild für uns Menschen, nur wenige Gefäße findet, die ein so erhabenes Wirken durch Gott aushalten. Und etwas später schreibt er: Und so gibt es viele, die den Wunsch haben, voranzuschreiten und Gott mit großer Beständigkeit bieten, sie in diese Verfassung der Vollkommenheit zu geleiten und einzuführen. Aber dann, wenn Gott beginnen möchte, sie der Notwendigkeit entsprechend durch die ersten Mühsale und Absterbeprozesse zu führen, wollen sie durch diese nicht hindurchgehen und weichen aus. Soweit der Text aus der Liebesflamme. Wir wollen uns diesen dritten Punkt merken. Gott erwartet von uns Menschen, den Schwierigkeiten, die im Leben auftauchen, nicht ausweichen. Es ist nicht schwer, Gottes Nähe zu suchen, solange Gott unsere Pläne und Ideen gut heißt. Es ist aber nicht immer leicht, sich zu Gott zu bekennen und bei ihm zu bleiben, wenn seine Wege anders sind als die unseren. Und als vierte Erwartung Gottes habe ich vorher gesagt, die Bereitschaft, mit dem zu arbeiten, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat. Ob viel oder wenig, Gott hat mir jene Gaben gegeben, die notwendig sind, meine Lebensaufgabe sinnvoll zu erfüllen. Und hier erinnere ich nochmals an die Bedeutung der Selbsterkenntnis. Entsprechend den Talenten und Fähigkeiten, die Gott mir mitgegeben hat, will ich mein Leben gestalten. Es ist aber gut, sogar sehr gut, sich mit anderen nicht zu vergleichen. Gott wird von mir nicht verlangen, was er von anderen verlangt, und Gott wird von mir nicht erwarten, was er von anderen erwartet. Wichtig ist, was diese Gotteserfahrung uns bringt. Im Angesicht Gottes erkenne ich meine Wahrheit und meine Würde. Beim nächsten Punkt möchte ich einige Momente des Lebens erwähnen, die für uns ein Rahmen der Gotteserfahrung sein können, beziehungsweise hoffentlich sind. Einfach Gott in mir erfahren. Der dreifaltige Gott ist in uns. Wo Gott ist, ist Leben, Liebe, Heilung, Vergebung. Wir können sehen, was Gott in unserem Leben in Bewegung setzt, was er heilt, was er läutert und erneuert. Ich bin also auch ein Ort der Begegnung mit Gott. Diese in der Bibel begründete Überzeugung gehört zu den Akzenten der Karmelspiritualität. Teresa erzählt uns von der Burg in der Seele, die anscheinend manche Menschen nicht entdeckt haben. Bruder Lorenz gestaltet seinen Alltag in der Gegenwart eines Gottes, der im Herzen wohnt. Elisabeth von der Dreifaltigkeit sucht den Kontakt mit dem in uns wohnenden göttlichen Gast und zielt darauf, aus seinem Herzen ein Oratorium zu machen, wo beide in der Stille und Zurückgezogenheit einander immer wieder begegnen können. Hier sehe ich einen sehr wertvollen Rahmen für die Gotteserfahrung. Gott in mir erfahren. Oder Gott in Menschen erfahren. Von Anfang an sollten wir unterscheiden zwischen der Möglichkeit der Begegnung mit Gott in Mitmenschen und der tatsächlichen Begegnung. Die Möglichkeit ist ja von unserer Glaubensüberzeugung her gegeben. Die wirkliche Begegnung, die wirkliche Erfahrung Gottes in Mitmenschen ist allerdings von vielen konkreten und manchmal zufälligen Situationen abhängig. Der Glaube sagt uns, dass der Herr sich mit jedem Menschen identifiziert, sodass wir zu der Überzeugung kommen, wer den Menschen beiseite schiebt, wer den Menschen ignoriert, wer mit den Menschen nichts zu tun haben will, dürfte mit Gott nicht sehr viel zu tun haben wollen. Und doch ist dieses Wissen aus dem Glauben manchmal zu schwach oder zu wenig überzeugend, sodass wir im konkreten Leben den Menschen tatsächlich nicht bejahen. Und die Bibel sagt uns, wir werden kommen und in ihm wohnen. In den konkreten Situationen erleben wir aber, dass die Kraft des Glaubens nicht ausreicht, den Herrn, der im Herzen des Menschen wohnt, tatsächlich in Mitmenschen zu erkennen. Es genügt oft eine raue Schale, eine Reihe von Vorurteilen, eine fixe Idee oder Gewohnheiten, die uns lästig sind, und wir haben den Menschen mit seinem Inhalt wie immer in die unterste Lade hineingeschoben. Schade. Verpasste Gelegenheiten, Gott in Mitmenschen zu erfahren. Eine weitere Überlegung ist, Gott im Versagen zu erfahren. Beim Osterlob in der Osternacht hören wir den Satz, O glückliche Schuld. Vielleicht ist unser Problem nicht so sehr die Schuld, da wir immer wieder versagen und wir es nicht leugnen können, sondern eher der Umgang mit der Schuld. Wir leiden oft unter der Last der Sünde, doch nicht jeder von uns sieht in der Sünde einen Weg, der zu Gott führt, oder besser gesagt, nicht jeder macht aus seiner Sünde dann einen Weg zu Gott. Der Glaube kann uns helfen, mit der Schuld, mit der Sünde und mit der Bitte um Vergebung richtig umzugehen. Wir Sünder, wir Menschen, die auf Gottes Vergebung angewiesen sind, haben Zukunft. Denn Gott ist größer als unser Herz, das uns verurteilt. Oder Gott ist größer als unsere Schuld. Noch ein letzter Gedanke. Im Buch Genesis lesen wir, Gott ist da, und ich wusste es nicht. Menschen, die bei sich selbst zu Hause sind, können, oder für diese Menschen kann alles ein Weg sein, um zu Gott emporzusteigen. Es kann für uns hilfreich sein zu wissen, dass Gott normalerweise das Sinnenhafte verwendet, um sich uns Menschen mitzuteilen, da wir doch auf Sichtbares angewiesen sind. So sind wir aufgefordert, im Alltag zu suchen, wo und wann Gott für mich erfahrbar ist. In der Begegnung mit Menschen, in Situationen der Stille und der Besinnung, in den ganz monotonen Schritten des Alltags. Ich wiederhole den Satz aus dem Buch Genesis. Gott ist da. Wusste ich es? Die Gotterfahrung nimmt den Menschen in Anspruch. Und aus dieser Erfahrung heraus wird der Mensch verfügbar und beweglich. Und so kann ich kurz zusammenfassen. Zu dieser Erfahrung gehört wesentlich die Umkehr, das Umdenken, die Neuorientierung des Lebens und die Sendung. Die Erfahrung wird nicht um ihrer selbst willen gesucht, denn die Gemeinschaft mit Christus erweckt in uns die Bereitschaft, dem Evangelium zu dienen. Und das Wichtigste im christlichen Leben ist weder eine hohe Stufe von religiösen Erfahrungen noch eine Summe von außerordentlichen Phänomenen, sondern die Verwirklichung des großen Gebotes der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und je näher wir Gott sind, desto näher werden wir unsere Mitmenschen sein. Wer Gott erfährt, und damit mache ich Schluss, erfährt nicht nur die Bejahung oder die Heilung durch Gott, sondern erfährt auch die Dynamik der Gotteserfahrung. Dieser Mensch entdeckt, dass Gott in ihn vieles in Bewegung setzt. Ob wir verfügbar sind für diese Kraft Gottes.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, es geht um Gottes Erfahrung. Heute Pater Antonio Sagadoy aus Innsbruck hat uns einen Vortrag gehalten. Den Anfang macht Frau Essig aus dem Schwarzwald in Gaggenau. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott zusammen. Ja, ich möchte mich bei Pater Antonio bedanken für den schönen Vortrag. Ich habe den ersten auch schon mithören dürfen. Und lieber Pater, ich muss Ihnen sagen, ich stecke gerade jetzt in so einer Phase, wie Sie geschildert haben. Und zwar, die eigenen Fehler annehmend. Also da habe ich jetzt immer wieder, erwische ich mich, dass ich dann immer wieder sage, ja, jetzt schon wieder den gleichen Fehler. Ich wollte doch nicht und möchte selber dran experimentieren und, ja, und stelle fest, dass es gar nicht geht. Dass ich immer wieder hängen bleibe und ich bin gerade im Moment in einem Krankenstand und da ist Aufarbeiten dran. Und auch das mit den Mitmenschen, ja, wie Sie sagen, manchmal fällt es leichter und anders mal wieder hat man die Erfahrung, dass man wie ja mit einer harten Nuss umgeht und da Gott zu finden. Ja, also ich habe mir vorgenommen, Ihre CD mir zu bestellen, lieber Pater Antonio, weil ich feststelle, ich muss das alles nochmal hören. Mhm. Ja.
Ja, danke für Ihre Worte. Darf ich vielleicht kurz zum ersten Teil Ihrer Antwort etwas sagen?
Ja, bitte.
Sie
gerne.
Haben öfters versucht und es ist Ihnen nicht gelungen. Ich möchte Ihnen nur ein Wort der Teresa von Avila mitgeben. Mhm. Sie schreibt einmal, Gott lässt manchmal 1000 Missgeschicke zu,
aha,
und erst dann kommt der Erfolg. Also nur nicht aufgeben, immer wieder versuchen, nämlich ja, sich auf Gott einzulassen.
Ah, ja.
Es ist nie zu spät.
Ah ja, ja, weil eine Frage war auch in mir selber. Ich habe eine Gebetsgruppe, ich bin aktiv in der Gemeinde, aber immer wieder kommt die Frage auf, oder ich fühle mich so, ja, und im Vergleich, Sie haben gesagt, man soll sich nicht vergleichen. Ich habe mich halt verglichen mit anderen aus unserer Gemeinde, die sind so aktiv, da sieht man den Erfolg, ja, auch so. Und ich stelle fest, ich bin so unfruchtbar. Ich mühe mich, aber man kann eigentlich gar nichts erkennen. Gebetsgruppe, da würde ich mir wünschen, es kämen noch welche dazu. Ja, genau, aber das war das, ja.
Ja, nur, Entschuldigung, aber ich finde, dass sich vergleichen ist schon für mich immer ein negativer Punkt. Mhm. Nur nicht vergleichen, denn Gott vergleicht mich auch nicht mit anderen. Also vor Gott bin ich so wie ich bin.
Mhm.
Und ich denke, es wäre gut, wenn wir uns annehmen, so wie wir sind.
Ja.
Denn das wäre auch ein Zeichen der Dankbarkeit Gott gegenüber.
Genau, ich glaube, da ist genau mein Fehler, wo ich jetzt im Moment auch so hänge. Ja, genau, und das nicht vergleichen, das habe ich mir als Punkt. Ja, genau.
Mhm.
Ja, also mit dem Heiligen Geist ist Arbeit angesagt.
ja, nicht nur bei Ihnen, bei uns allen. Danke, alles Gute Ihnen.
Alles Gute, Gottes
Segen. Ja, danke. Okay. Ade.
Danke.
Ja, Sie haben viele Punkte angesprochen, mit denen wahrscheinlich viele kämpfen. Ich glaube, das kennt jeder. Diese Punkte, die eine ewige Baustelle wahrscheinlich bei uns bleiben, dass man da anfängt zu messen und und vieles an Fruchtbarkeit, glaube ich, sieht man nicht. Das weiß Gott, was geschieht in den Herzen der anderen Menschen.
Genau so ist es, ja.
Ja, Ihnen vielen Dank, Pater Antonio, dass Sie bei uns waren für diese Sendungen.
Danke für was auch.
Ja, gerne und hoffentlich bald auf ein andermal.
Ja.
Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung bestellen, wenn Sie es genauso machen möchten wie Frau Essig, das noch einmal nachzuhören. Sie können einfach beim CD-Dienst von Radio Horeb anrufen, wenn Sie möchten, unter der 08323 96 75120, können Sie CDs bestellen. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, gehen Sie doch einfach auf unsere Homepage unter www.horeb.org. Gibt es ein ganzes Download-Podcast-Angebot. Da finden Sie dann auch diese Sendung wieder. Und für alle, die von Radio Maria in Österreich mit dabei sind, auch bei Radio Maria wurde diese Sendung aufgezeichnet. Wenn das für Sie einfacher ist, Sie können auch einfach in Wien anrufen, in Österreich, also 0043, dann 171 07072, das ist der CD-Dienst von Radio Maria. Pater Antonio, dürfen wir Sie zum Schluss um den Segen Gottes bitten, dass wir diese Tipps auch immer mehr umsetzen können ins Leben?
Ja, gern. Er segne, behüte uns und bleibe immer in unserer Nähe der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke und alles Gute Ihnen auch, Pater Antonio.
Danke auch.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.